Hallo, willkommen zu Tonspur Wissen. Das ist der Podcast der Leibniz-Gemeinschaft und der Rheinischen Post und ich heiße Ursula Weidenfeld.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Ja, im Moment reden ja alle über die Kosten der Pflege und der Pflegeversicherung, aber wir wissen so wenig darüber, wie es wirklich in den Haushalten von und mit Pflegebedürftigen aussieht. Wer ist eigentlich pflegebedürftig und wer kümmert sich? Wie viele Leute leben in einer Pflegeeinrichtung? Wer kommt zu Hause zurecht? Welche Rolle spielt die sogenannte informelle Pflege? Und da finde ich eben immer super interessant die Frage, ob es eben immer noch die Ehefrauen, die Töchter und Schwiegertöchter sind, die pflegen, oder ob da inzwischen sich auch was tut. Und natürlich muss man darüber nachdenken, perspektivisch, wie kann man die Angehörigen unterstützen, dass sie eine solche Aufgabe nicht nur annehmen, sondern sie auch gerne tun und sie vielleicht auch so tun können, dass sie selber dabei entspannt und frohgemut sein können. Darüber rede ich heute mit Peter Hahn, der am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin die Abteilung Staat leitet und der gerade eine Studie zur Situation der Pflege veröffentlicht hat. Hallo, Herr Hahn.
Hallo.
Herr Hahn, wir haben uns verabredet zum Thema Pflege, Pflegebedürftigkeit und auch über die Leute zu sprechen, die pflegen. Wie viele Pflegebedürftige gibt es denn in Deutschland?
Also derzeit sind es ungefähr knapp 6 Millionen Pflegebedürftige, die wir in Deutschland haben.
Und wie viel wird es in Zukunft geben?
Also die Prognosen sehen so, dass wir bis 2040, 2050 bis 8-9 Millionen Personen bekommen könnten. Das hängt immer davon ab, also die Berechnung macht man, indem man einfach die Alter prognostiziert, das sieht man ja sehr gut, und dann annimmt, wenn die Pflegewahrscheinlichkeit gleich bleibt, kommt man ungefähr auf diese Zahlen.
Und kann man was sagen, wo und wie Pflegebedürftige heute leben?
Also ein Großteil der Pflegebedürftigen in Deutschland wird zu Hause gepflegt. Das sind ungefähr 85% der Leute sind zu Hause und wohnen auch noch entweder bei ihren Angehörigen oder alleine. Und eben der geringere Teil, 15%, ist stationär. Von den Leuten, die zu Hause leben, ist aber eben ein Teil, der nur von Angehörigen gepflegt wird. Aber es gibt eben auch viele, die ambulante Pflegedienste in Anspruch nehmen. Das heißt, meistens eine Kombination aus Angehörigen und ambulanter Pflege dann bekommen.
Kann man was über die Verteilung sagen? Also leben die 15%, von denen Sie gesprochen haben, die im Heim leben, sind es die besonders schwer Pflegebedürftigen oder nehmen Angehörige von besonders schwer Pflegebedürftigen besonders viele externe Leistungen in Anspruch? Also wie verteilt sich das und wer lebt wo?
Ja, also das kann man schon klar sehen, dass es sehr stark vom Pflegegrad abhängt. Also je höher der Pflegegrad, umso höher eben auch die Belastung. Und da sieht man sehr klar, dass Leute mit höheren Pflegegraden, insbesondere Pflegegrad 5, dass die eher stationär gepflegt werden und auch nur noch stationär gepflegt werden können. Das zu Hause zu leisten, ist dann schon fast unmöglich. Und eben bei geringem Pflegegrad, insbesondere Pflegegrad 1, da findet das zu Hause statt.
Was heißt denn jetzt zu Hause? Ist es das Zuhause der Pflegebedürftigen oder ist es das Zuhause derjenigen, die pflegen?
Ja, da gibt es beides, ja. Und es ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach in den Daten festzustellen. Also die Datenlage darüber ist gar nicht so gut, wer wo wie gepflegt wird. Ja, das wissen wir aus Umfragedaten. Aber das ist nicht so einfach eigentlich festzustellen, wer außerhalb des Haushaltes informell gepflegt wird. Aber wir wissen, dass ein größerer Teil, ungefähr 2/3, eben noch zu Hause wirklich wohnen kann und dann von Angehörigen gepflegt wird, die zu Besuch dann quasi kommen, und etwa 1/3 dann mit Pflege, mit den Pflegenden zusammenlebt.
Und diejenigen, die mit den Pflegenden zusammenleben, sind das Ehepartner oder sind das Kinder?
Also beides, das hängt natürlich dann stark von der Altersverteilung ab. Ne? Wir sehen insbesondere, also Männer sterben ja in der Regel früher. Ne? Das heißt, dass es dann häufiger, dass eben die Mutter oder Schwiegermutter dann noch bei den Kindern einzieht, aber die Ehefrau eher den Ehepartner noch pflegen kann im höheren Alter.
Und wie belastet die sind? Also ich habe mal eine Studie gelesen, dass Männer irgendwie in der Pflege viel glücklicher sind als Frauen. Und das wurde erklärt damit, dass die das freiwillig tun, während es von Frauen immer noch erwartet wird.
Also da muss man, glaube ich, sehr stark aufpassen, was hier Pflege bedeutet. Ne? Also wir sehen in den Daten vom sozioökonomischen Panel, wenn man fragt, ob man informelle Pflege leistet, sagen Männer das ungefähr genauso häufig wie Frauen. Wenn man dann aber fragt, wie viele Stunden sie leisten, dann findet man einen sehr, sehr großen Unterschied. Ja? Das heißt, Männer leisten ein paar Stunden in der Woche. Das können sie auch sehr gut neben ihrer Berufstätigkeit machen. Und bei Frauen ist das deutlich mehr Arbeit und deutlich mehr Pflegeleistung, die dann auch häufig dazu führt, dass sie eigentlich ihren Beruf nicht mehr ausüben können. Das heißt, da vergleicht man so ein bisschen Äpfel mit Birnen, sodass ich mir auch vorstellen kann, dass es für Männer hier angenehmer ist, diese Pflege zu leisten.
Und wir müssen noch sagen, dass das sozioökonomische Panel ein riesiger Datensatz in ihrem Institut, im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ist, in dem jedes Jahr zigtausend Leute gefragt werden, und zwar immer wieder, wie es ihnen geht, wie ihre Situation ist und eben auch, wie sie zum Beispiel in der informellen Pflege unterwegs sind. Und das wird dann eben ausgewertet und in diesem Fall von Ihnen mit der Frage, was ist eigentlich die Situation von Pflegenden in Deutschland? Was bedeutet denn auf der anderen Seite das leichter beeinträchtigt sein für die Pflege der Angehörigen? Können die Angehörigen ihrem normalen Brotberuf dann weiter nachgehen oder reduzieren die ihre Arbeitszeit, um die Pflege übernehmen zu können?
Also das hängt natürlich stark vom Einzelfall ab, ne? Aber man sieht eben, bei geringerer Pflegebelastung ist es eben noch möglich, auch parallel weiter zu arbeiten, ne? Aber wir sehen schon stark, wenn ein Pflegefall in der Familie ist, insbesondere Eltern, wenn man jetzt sozusagen von erwachsenen Kindern ausgeht, dass dann die Arbeitszeit reduziert wird, temporär, aber auch tatsächlich längerfristig, um diese Pflegeleistung wahrnehmen zu können. Das ist in den Daten nicht ganz einfach festzustellen, wie groß dieser Effekt wirklich ist, wenn man aufpassen muss. Wir sehen, die Leute, die tendenziell eher pflegebereit sind, ja, sind auch die Leute, die tendenziell nicht so stark im Arbeitsmarkt aktiv sind. Ja, das heißt, da gibt es natürlich einen Zusammenhang, dass die Leute, die besonders starke und große Karrieren haben, eher nicht reduzieren und die Leute, die schon davor Teilzeit gearbeitet haben oder nicht so arbeitsmarktnah sind, eher diese Pflege leisten. Das heißt, den wirklich kausalen Effekt von der Pflege auf die Erwerbstätigkeit, das ist gar nicht so einfach zu schätzen.
Kann man was über die soziale Stellung sagen der Betroffenen?
Ja, also das fängt eben schon an, wenn wir uns die Geschlechterunterschiede hier angucken, ne, dass, wie gesagt, viele Stunden eher von Frauen geleistet werden, die dann tendenziell auch eben nicht so lange Erwerbskarrieren haben oder nicht so hohe Einkommen haben wie ihre Männer oder wie Männer generell. Und das zieht sich natürlich auch durch andere Dimensionen, ne, dass Leute mit tendenziell höherer Bildung und höheren Einkommen tatsächlich bessere Erwerbsmöglichkeiten haben und das dann auch eher wahrnehmen. Gleichzeitig hat man natürlich auf der anderen Seite auch einen Einkommenseffekt, ne? Dass halt Leute, die geringere Löhne haben, sie es einfach nicht leisten können, aufzuhören zu arbeiten. Das heißt, da gibt es sozusagen ein Trade-off zwischen diesen beiden Situationen.
Können Sie was sagen zum Verwandtschaftsgrad? Also wenn Töchter oder Ehefrauen ihre Partner oder ihre Eltern pflegen, sind die dann zeitlich engagierter als zum Beispiel Schwiegertöchter, Schwiegersöhne, die ihre Schwiegereltern pflegen, oder Freunde, Nachbarn, die sich um ihre Freunde und Nachbarn kümmern?
Also das ist jetzt aus den Daten vom sozioökonomischen Panel nicht ganz einfach rauszulesen, ja, aber wir haben auf jeden Fall Evidenz auch aus anderen Datensätzen, dass man für seine eigenen Eltern mehr Zeit aufbringt und da auch die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man dann in das Haus der Eltern fährt, um diese Pflege zu leisten. Was man ganz klar sieht, ist, dass Schwiegertöchter deutlich mehr leisten als Schwiegersöhne. Wir sehen das, das ist interessant, auch in anderen Kontexten. Also wir haben gerade eine Studie, die wir für die Niederlande durchführen. Wir machen das deswegen für die Niederlande, weil die hervorragende Daten haben. Das sind keine Haushaltsdaten, sondern administrative Daten, wo wir wirklich Eltern und Kinder direkt verlinken können. Und da sehen wir eben ganz klaren Effekt, dass Schwiegertöchter deutlich mehr Arbeit machen und auch wirklich dadurch Karrierenachteile haben, was bei Schwiegersöhnen nicht so stark der Fall ist.
Das muss man den Schwiegermüttern vielleicht wirklich auch mal mitteilen, dass das so ist, rein statistisch. Ändert sich so etwas während der Zeit der Pflege?
Also das ist wieder aus den Daten nicht ganz einfach aus dem SERP rauszulesen, aber natürlich ist es so, dass über die Zeit die Wahrscheinlichkeit, in eine höhere Pflegestufe reinzukommen, dass die steigt und damit auch die Notwendigkeit, später ins Pflegeheim beziehungsweise zusätzlich mit einem ambulanten Pflegedienst die Pflege zu erledigen, dass das zunimmt, das ist sicherlich klar. Und natürlich ist auch die Belastung der zu Pflegenden, die steigt auch. Das heißt, man kann das vielleicht für eine gewisse Zeit durchhalten, selber körperlich und psychisch auch und auch finanziell, aber irgendwann wird das schwieriger. Das heißt, da gibt es sicherlich Veränderungen über die Zeit.
Und wie viele Pflegende bekommen mehrere oder haben mehrere Pflegepersonen? Also Sie haben ja eben gesagt, so die informelle Pflege spielt eine ganz besonders große Rolle, aber eben oft auch in Kombination mit Pflegediensten. Welche Rolle spielt das? Also wie viel von solchen Arrangements gibt es?
Also es gibt ja entweder die Möglichkeit, dass man sich das unter Geschwistern quasi aufteilt, dass zweimal informell gepflegt wird, und das beobachtet man schon häufig. Also sicherlich ungefähr die Hälfte der Pflegearrangements wird hier auch aufgeteilt, ja. Und dann kommt es darauf an mit den ambulanten Pflegediensten. Das ist auch ein großer Anteil, der eben diese Kombination wahrnimmt, auch wieder ansteigen mit dem Pflegegrad, dass man halt gewisse Sachen nicht mehr alleine kann, sondern da auch einen Pflegedienst dann professionell braucht.
Jetzt haben wir ja über die Ist-Situation gesprochen und Sie haben am Anfang ja schon eine Perspektive gezeigt, dass es eben möglicherweise irgendwann 8-9 Millionen Pflegebedürftige werden in Deutschland. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass die Generation, die pflegt, die wird ja immer knapper, nicht? Also die Babyboomer werden pflegebedürftig und deren Kinder, von denen es nicht so viele gibt, müssen dann oder werden eintreten. Kann das Arrangement, das Sie geschildert haben und was ja ganz offensichtlich jetzt schon die Gesellschaft und die Pflegekassen total belastet, kann das so weitergehen?
Nein, und es wird wahrscheinlich die Kosten noch weiter belasten, weil eben die Rolle der informellen Pflege genau aus dem Grund, den Sie gerade geschildert haben, zurückgehen wird. Ne? Wir haben eben weniger jüngere Kinder, die dann die Pflege für ihre Eltern übernehmen können. Und wir haben auch eine andere Erwerbsstruktur der jüngeren Generationen. Also die Frauen und Männer, die heute Pflege leisten, die um die ja, 60 bis 70 sind, vor allem bei Frauen, die hatten früher schon häufig nicht so lange Erwerbskarrieren, deswegen sind die auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie informelle Pflege leisten. Wenn wir jetzt 20 Jahre in die Zukunft gucken, haben wir doch mehr Frauen, die auch Erwerbskarrieren haben, und deswegen ist nicht davon auszugehen, ist, dass sie die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, informelle Pflege zu leisten. Das heißt, wir haben nicht nur weniger Köpfe, sondern auch die Wahrscheinlichkeit, dass die informelle Pflege geleistet wird, würde ich davon ausgehen, dass die eher zurückgeht. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall reformieren und auch den formellen Sektor weiter stärken. Also es ist nicht möglich, das alles weiter so über den informellen Sektor zu stemmen, wie wir das gerade tun.
Was bedeutet das?
Naja, das bedeutet vor allem erstmal zwei Sachen. Es wird teurer, weil stationäre Pflege oder professionelle Pflege auch ambulatorisch einfach teurer ist. Ne? Und zum Zweiten brauchen wir die Fachkräfte, die diese Arbeit machen, weil das ist natürlich das andere, dass wir in dem Bereich auf jeden Fall Fachkräftemangel haben. Das ist auch unabhängig von irgendwelchen konjunkturellen Entwicklungen. Hier wird der Fachkräftemangel sehr, sehr lange noch da sein.
Wo sollen die Fachkräfte herkommen?
Also da muss man, glaube ich, an alle möglichen Quellen gucken. Ne? Also wenn wir jetzt in die Vergangenheit gucken, in den letzten 20 Jahren, sehen wir, das haben wir uns auch genauer angeguckt, dass durch die EU-Osterweiterung sehr viele Pflegekräfte nach Deutschland gekommen sind, die auch wirklich den Pflegesektor mit stabilisiert haben. Aus Ländern wie Polen, Tschechei, Slowakei, das findet nicht mehr so viel statt. Ne? Da sind schon viele Leute gekommen, beziehungsweise bleiben sie jetzt aber in ihren Ländern und haben da auch Pflegeaufgaben. Die demografische Situation in Polen ist ja ziemlich ähnlich wie in Deutschland. Das heißt, man muss jetzt weiter gucken, und jetzt gibt es ja tatsächlich auch konkrete Anwerbeversuche in Ländern wie den Philippinen, aber auch in afrikanischen Ländern, da wirklich gezielt Pflegekräfte zu gewinnen und nach Deutschland zu bekommen. Wie erfolgreich und langfristig das ist, das wird sich zeigen, aber das ist sicherlich wichtig, hier in diesem Bereich aktiv zu sein.
Und das heißt, wie viele Pflegekräfte brauchen wir schätzungsweise in den nächsten 20, 30, 40 Jahren?
Also hier, genau, das kann man natürlich ganz gut abschätzen, wenn man sich anguckt, wie die Zahl ansteigen wird. Ne? Das ist sicherlich in den hunderttausenden Bereichen, ne? Dass wir sicherlich zusätzlich 100.000-200.000 Leute da brauchen. Und das im Einzelfall muss man sehen, wie hoch diese Zahl dann ist. Es kann natürlich wirklich sein, dass man auch durch gewisse Pflegerobotik da eine Unterstützung kriegen kann, wie wir heute noch nicht wissen. Aber die Zahl wird auf jeden Fall sehr groß sein.
Werden die alle Deutsch sprechen?
Also ich denke, es ist hilfreich, Deutsch zu sprechen, aber nicht in allen Bereichen komplett notwendig. Heutzutage sind natürlich die Anforderungen schon so, dass die Sprache gesprochen werden muss und das wird immer so bleiben, dass natürlich die Qualifikation auch da ist. Ne? Und da haben wir in Deutschland relativ hohe Standards, was ja auch für die Qualität des Systems spricht. Und dazu gehört natürlich auch, dass man sich mit der Sprache, dass man mit der Sprache und den Pflegenden kommunizieren kann. Aber das kann sich über die Zeit natürlich auch entwickeln und verbessern.
Und wenn wir jetzt nochmal in den informellen Bereich gucken, haben Sie den Eindruck, dass es in der Pflegeversicherungspolitik, dass es erkannt wird, wie wichtig dieser Bereich ist und wie man möglicherweise auch politisch entscheiden muss, um die Bereitschaft der wenigeren zu stärken, sich um ihre Angehörigen zu kümmern?
Also im Vergleich zu anderen Ländern ist Deutschland da eigentlich schon relativ weit, weil wir als eines der wenigen Länder ja wirklich Pflegegeld auch ausbezahlen. Ne? Also das heißt, die Pflegeversicherung zahlt ja den Pflege, also die Leute, die Pflege benötigen, ein Pflegegeld. Ja? Und das können sie dann verwenden, um was den Angehörigen zu geben oder andere Sachen damit zu machen. Das heißt, da sind wir schon weiter als andere Länder. Deswegen ist es auch ein Grund, warum die informelle Pflege in Deutschland fast am höchsten im internationalen Vergleich ist. Die Zahlen, die da, also die Zahlen sind aber nicht besonders hoch. Ne? Also wenn man jetzt jemanden mit Pflegegrad 1 hat, ne, dann kriegt man ein Pflegegeld ungefähr 130 Euro. Pflegegrad 2 sind es dann 350 Euro. Das ist jetzt nicht, wovon man leben kann. Ne? Das heißt, wenn man das noch weiter stärken will, dann müsste man hier eigentlich höhere Beiträge an die Pflegeleistenden zahlen. Und das ist ja auch gerade in der politischen Diskussion.
Und das würde was heißen, dass man so eine Art Erziehungsgeld in Anführungszeichen bekommt, wenn man sich um Angehörige kümmert und wenn man seine Arbeitszeit dann dafür reduziert?
Also das ist ein Vorschlag, der auf dem Tisch liegt. Den sehe ich als ein bisschen kritisch, weil anders als bei der Erziehung von Kindern gibt es kein klares finales Datum. Ja, bei dem Erziehungsgeld oder Elterngeld ist klar, dass es irgendwie eine Zeit von 12, 14 Monaten funktioniert, weil danach ein Betreuungsplatz da ist. Bei Pflegenden wissen wir nicht, ob es 20 oder 30 oder 10 Monate dauert, wie lange die Pflege geleistet werden muss. Das heißt, hier kann man eigentlich kein fixes Datum setzen, sondern müsste das offen lassen.
Und was ist der bessere Weg?
Also eine Möglichkeit, die diskutiert ist, auch einen sogenannten Pflegelohn zu zahlen, der dann unabhängig von der Zeit ist, auch unabhängig vom vorherigen Einkommen. Das ist ja auch beim Elterngeld so, dass das proportional zum früheren Einkommen ist, sondern das ist einfach eine Art Pflegelohn. Der kann der Mindestlohn sein oder irgendein anderer Lohn, der dann direkt ausbezahlt wird. Das muss man sich überlegen, was die finanziellen Implikationen dafür sind, wenn wir jetzt wirklich überlegen, dass diese 4 Millionen oder fast 5 Millionen Leute, die informell gepflegt werden, jetzt Gelder bekämen, um dann Angehörige mit einem Pflegelohn auszustatten. Das wäre natürlich dann sehr teuer. Also das heißt, da muss man auch einen Weg finden, wie man beides in Einklang bringen kann.
Ohnehin reden wir ja im Moment gar nicht darüber, die Leistungen für die informelle Pflege auszudehnen, sondern wir reden darüber, ob man sie einschränken muss, weil die Pflegeversicherung in einer prekären Lage ist. Haben Sie dafür eine Idee oder überhaupt Verständnis für diese Debatte?
Sie meinen jetzt mit der Debatte, dass man Pflegestufe 1,
genau.
Dass man das zurücknimmt. Auch hier muss ich sagen, fehlt mir etwas die Evidenz. Ne? Ich finde die grundsätzliche Idee der Reform, dass man die Pflegestufe 1, die neue, einführt, die ja in einem sehr frühen Stadium schon Leistungen zahlt, die eher dafür sorgen sollen, dass man langfristig eben nicht ein starker Pflegefall wird, finde ich von der Logik erstmal sinnvoll, ne? Dass man eben mit dem Geld Wohnungen altersgerecht einrichten kann, sodass man eben eine geringere Wahrscheinlichkeit hat zu stürzen etc. Ne? Wir wissen aber, glaube ich, empirisch noch nicht so stark, ob das wirklich so gefruchtet hat, ja? Oder ob diese Investition nicht unabhängig von diesem Geld auch getätigt worden wären. Das heißt, ja, also man fährt da, glaube ich, sehr stark auf Sicht, wenn man das kürzen würde. Ich glaube, man muss hier noch ein bisschen abwarten. Und die Gruppe, die wirklich nur Pflege, also Pflegestufe 1 hat, ist auch nicht besonders groß. Ich denke, wenn wir das streichen würden, gewinnen wir jetzt nicht total viel an finanzieller Einsparung. Das heißt, da müssen schon mehrere Sachen noch kommen. Aber ich glaube, das sind Pflegewissenschaftler, die können sich noch besser zu dieser Frage äußern als ich.
Aber Sie würden schon sagen, dass man sich konzentrieren sollte auf die schwerer Pflegebedürftigen, die eben im Rahmen der informellen Pflege zu Hause von Angehörigen, Freunden, Nachbarn gepflegt werden, die doch enormen Belastungen dann und sich aussetzen.
Richtig, das ist sicherlich die Gruppe, die jetzt gerade die wichtigste ist. Die Frage ist eben, ob man durch die Stärkung der Pflegegruppe 1 dafür sorgt, dass weniger Leute in Pflegegruppe 2 und 3 kommen in der langen Frist. Das ist eben die Frage und die ist schwierig zu beantworten. Aber wenn wir jetzt wirklich über die Problemfälle heute sprechen, sind es vor allem Leute, die eben zu Hause mit Pflegestufe 2 oder 3 sind.
Ist denn die Bereitschaft, in Familien füreinander einzustehen, immer ähnlich geblieben? Oder ändert sich das auch?
Also dazu kann ich tatsächlich leider auch sehr wenig aus unseren Forschungen sagen. Ich vermute, dass es da über die Generationen, über die Zeit starke Veränderungen gibt, wie das ja auch in anderen Familienbildern der Fall ist. Familien leben ja nicht mehr so stark zusammen, wie das in früheren Generationen der Fall war. Insofern wird es da schon eine Veränderung geben. Auch die Distanz, dass man nicht mehr so nah an seinen Eltern lebt, das hat sich sicherlich auch über die Zeit entwickelt. Aber wie da genau die strukturelle Zusammensetzung ist, das weiß ich nicht.
Herr Hahn, danke schön.
Ich danke Ihnen auch.
Tatsächlich ist es ja so, dass wir in Zukunft ganz offensichtlich nicht nur über die Kosten nachdenken müssen, sondern auch und vor allem über die Frage, wer eigentlich noch da ist, um zu pflegen und vielleicht eben auch, um das gerne zu tun. Danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Ich freue mich auf die nächste Tonspur am nächsten Donnerstag. Bis dahin, tschüss, Ihre, eure Ursula Weidenfeld.